bin an irgendwas hängen geblieben und über den Lenker gegangen. Das kennen auch viele, die gerne Fahrrad fahren. Einer der unangenehmsten Stürze, würde ich mal sagen. Mhm. Und ich sage von mir immer, ich bin jemand, der sehr gut stürzen kann, weil ich schon immer sturzanfällige Sportarten mache. Aber in dem Moment war ich einfach nicht so ganz da und zu langsam und habe es irgendwie nicht geschafft, diesen Sturz abzufangen und bin halt voll auf den Bauch und eben auf den Hals geflogen und habe schon gemerkt, boah, also Kinn offen, am Hals ist irgendwas ganz komisch. Das war jetzt nicht so gut. Also mir war sehr schnell klar,
da ist was passiert.
Ist was passiert, muss ich irgendwas was ändern. Dann habe ich erstmal meinen damaligen Partner angerufen, der war ein bisschen vorgefahren schon. Gesagt, du musst zurückkommen, ich bin gestürzt. Und dann habe ich die Rettung angerufen und die waren Gott sei Dank unfassbar auf Zack, weil die haben mich schon kaum mehr verstanden, also ich konnte nicht mehr gut sprechen. Und haben gesagt, ja, wir schicken Helikopter, weil Atmungswege betroffen sind. Und ja, und dann, also mir ging es eigentlich so an sich, klar, wie es einem halt geht nach so einem Sturz, man ist ein bisschen belämmert und ich wusste auch, das ist was Ärgeres, aber ich hatte da jetzt nicht das Gefühl, okay, jetzt ersticke ich gleich. Und ich habe schon gemerkt, dass mir Atmen schwerer fällt und so, aber es ging. Also ich bin dann noch irgendwie erst meinem Ex-Freund entgegengelaufen, dann sind wir wieder zurückgelaufen, haben so eine Lichtung gesucht, wo der Heli landen konnte. Dann kam tatsächlich zufällig auf dem Mountainbike irgendein anderer Bergwachtler auch vorbeigefahren, hat mir dann ein bisschen mein Kinn irgendwie verarztet, so grob. Weil da hatte ich halt eine Platzwunde und es hat relativ geblutet und eigentlich wollten sie dann immer, dass ich auf so einem Holzstapel sitzen bleibe, aber irgendwie geht es immer besser, wenn ich so ein bisschen hin und her laufe, wenn ich so nervös halt auch bin. Genau, dann kam der Heli, die Ärztin ist ausgestiegen mit Bergretter, hat wirklich, das ging so zack, zack. Der Heli hat uns am Anfang nicht so gut gefunden, aber als er dann da war, ging wirklich alles super schnell und ich war wirklich fast so ein bisschen irritiert, warum die so hektisch, also oder hektisch würde ich gar nicht sagen, das klingt so negativ, aber einfach so schnell sind. Und dann habe ich mich da halt reingesetzt und dann haben die mir so eine Atmungsmaske gegeben, weil ich immer gesagt habe, ich kriege keine Luft. Und dann habe ich aber gemerkt, auch mit der Maske kriege ich keine Luft. Und dann war es, das war so der Moment, wo ich mir dachte, fuck, das ist nicht gut.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fränkischer Talk. Heute mit einer Frau, die strahlt wie ein Honigkuchenpferd, wenn sie zwei Bretter unter den Füßen hat und im Schnee ist, die in der Sportwelt eine wirklich wichtige Debatte losgetreten hat, die beinahe mal Pächterin der neuen Bamberger Hütte geworden wäre, die immer ein paar fränkische Biere im Kühlschrank hat, glaube ich, die heute mit einer anderen Stimme spricht als vor 3 Jahren noch, die nach 10 Tagen aus dem Koma aufgewacht ist, die schon 1500 Kilometer von München nach Paris geradelt ist und die hier volle Transparenz meinerseits eine meiner liebsten Podcast-Persönlichkeiten im deutschsprachigen Podcast-Markt ist. Kadi Kessler, Mensch, ist das schön, dass du hier bist.
Ich freue mich auch sehr, vor allem nach so einer Vorstellung.
Du bist Moderatorin des Podcasts Bergfreundinnen beim BR, daher kenne ich dich. Und irgendwann ist mir aufgefallen, oh, Moment mal, das ist ja eine Bambergerin, wie schön ist das denn? Also du bist jetzt wieder halb Bambergerin, du bist wieder zurückgezogen vor ein paar Monaten. Als ich erzählt habe, dass ich ganz happy bin, dass du zugesagt hast, gab es in meinem Freundes- und Kollegenkreis genau 2 Reaktionen. Reaktion 1, ist das die mit dem Unfall? Und Reaktion 2, wer? entspricht das dem, wie du deine Außenwahrnehmung auch erlebst?
Also meine Außenwahrnehmung ist, dass ich glaube, dass mich Leute auch über meinen Unfall hinaus kennen, Gott sei Dank. Aber klar, also es ist schon so, dass wenn man mit so einer Geschichte rausgeht in die Öffentlichkeit, mit so einem Schicksalsschlag, wenn man so nennen möchte, dann ist man die für immer, die diesen Unfall hatte. Und ja, ist auch okay. Also ich fühle mich jetzt nicht so, als würde ich auf diesen Unfall sozusagen reduziert. Gerade so, was witzig ist, mich sprechen zum Beispiel vom Schlenkerler häufiger Leute an und dann tatsächlich auch häufiger Touristen oder Touristinnen und dann sagen sie mir so, hey, du bist doch die Kathi von den Bergfreundinnen, und manchmal sagen sie auch, ich habe schon gedacht, vielleicht treffe ich dich heute hier, weil du kommst ja aus Bamberg, und dann ist halt eher so dieses eben Frauen verbinden, was ja Bergfreundinnen auch wollen, Frauen empowern und so, und ich glaube, dafür stehe ich schon auch bisschen.
Sehr gut, das freut mich zu sagen. Lass uns mal genau darüber am Anfang sprechen. Mhm. Dieser Podcast ist ja entstanden mitten in der Pandemie mit den Munich Mountain Girls zusammen und dem BR. Was war denn eigentlich der Hintergedanke für dieses Format?
Also die Idee kam tatsächlich von den Munich Mountain Girls. Das ist ja eine On- und Offline-Community in München, die sich zur Aufgabe gemacht hat, Bergfrauen miteinander zu vernetzen, weil halt in München einfach viele Frauen leben, die da hingezogen sind, die auch da dann vielleicht noch keinen Freundeskreis haben, erst recht keinen Bergfreundeskreis, und schon auch viele, die einfach gerade zu der Zeit erst angefangen haben mit Outdoor-Sport oder in die Berge zu gehen. Das hatte ja einen unfassbaren Hype die letzten Jahre in der Pandemie dann nochmal mehr. Und wir haben uns eigentlich überlegt, es gab halt diesen Instagram-Kanal, ne, und Facebook-Gruppen und so weiter und einen Blog früher, ich weiß gar nicht, ich warte immer noch auf das Revival der Blogs. Und dann haben wir uns überlegt, weil das ja auch diese Podcast-Trendzeit war, es wäre cool, einfach einen Podcast für unsere Community zu machen mit Inhalten für die Community. Und dann habe ich gesagt, Leute, ein paar von uns, also nicht nur ich, sondern auch die Steffi Ramp arbeitet beim BR und noch eine Kollegin von uns hat auch beim BR gearbeitet. Und dann haben wir gesagt, ja, lass doch mal probieren, ob wir das nicht zusammen mit dem BR machen können, wollen, ob die nicht Lust auf so ein Thema haben, weil Berge ist ein Trendthema, Frauen war da auch mehr Zeitgeist als jetzt, Feminismus, all das. Vielleicht haben die ja Interesse. Und auch weil, ne, weißt du selber, Podcast ist zwar kein YouTube-Kanal und vielleicht nicht ganz so aufwendig, aber es ist trotzdem relativ viel Arbeit. Und es wäre doch schön, da eine professionelle Unterstützung an der Hand zu haben. Genau, und dann war es halt wie in so einem Laden ist. Es hat nur 2 Jahre gedauert. Ich habe ein recht grobes Konzept auf ein paar Schreibtische gelegt und irgendwann kam dann ein Kollege, der Philipp Grammes war das, der Interesse daran hatte, einfach einen Podcast zusammen mit einer Community, mit einer sehr spitzen Community ja auch auf eine Art zu entwickeln. Und dann haben wir gab es einen Design Sprint, also super professionell aufgezogen. Und den haben wir halt zusammen gemacht mit so einem gemischten Team aus BR-Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und Leuten aus unserer Community. Und dann irgendwann war Bergfreundinnen da.
Und here you are, 5 Jahre später.
Ja, genau.
Was ich an den Bergfreundinnen ganz besonders toll finde, ist, dass ihr wirklich sehr, sehr nahbar seid. Mhm. Ihr werdet sehr persönlich und ihr sprecht Sachen an, die manchmal auch zum ersten Mal so ausführlich in Podcasts behandelt werden. Ich glaube, eine eurer für euch auch wahrscheinlich bedeutendsten Staffeln ganz am Anfang war die über Menstruation, wo ich dich sehr dafür bewundert habe, dass du vor einem großen Publikum darüber gesprochen hast, wie du über einen Großglocknerpass warst, glaube ich, ne? Mit Regelschmerzen und irgendwie PMS und nicht wohlfühlen, was alle Frauen wahrscheinlich kennen oder alle menstruierenden Personen kennen. Einfach so offen gesprochen hast und ich dachte, boah, können wir da bitte hinkommen, dass das so normal ist? Und wie war da die Reaktion vor allem, das würde mich total interessieren, auch von den Männern?
Das ist schön, dass du das fragst, weil wir haben jüngst auf unsere Spiritualitätsstaffel eine Sprachnachricht bekommen von einem evangelischen Pfarrer, der erst mal Spiritualität und ja, für, also auch ganz interessant, für ihn ist das eigentlich gar nicht so mit den Bergen verknüpft, aber anyway. Und dann ganz am Ende hat er gesagt, und er möchte sich bei uns für unsere Arbeit bedanken, und zwar vor allem für diese Staffel. Er hat nämlich 4 Töchter. Okay. Und damals war es kurz davor, dass es so weit ist. Er hat es dann auch noch so lustig formuliert, so als würde gleich jemand sterben oder so. Dass seine eine Tochter eben quasi ins Alter kommt. Und das war für ihn total wichtig, weil auch bei seiner Frau, es gibt ja ganz unterschiedliche, ne, Erfahrungen mit Menstruation auch unter den Frauen. Das ist ja auch das vielleicht Schwierige bei dem Thema, dass es bei uns auch nicht überall gleich ist und nicht alle menstruierenden Personen gleich Probleme oder keine haben. Und er hat gesagt, es hat ihm total geholfen, zu sehen, wie das sein kann und mit was man da zu kämpfen hat und so. Und ja, er war nicht der Einzige, der das damals uns geschickt hat. Du kannst ja deine Community gut ziehen in einem Podcast. Du hast ja, dich hören ja nur die Leute, die dich gut finden, weil sonst würden sie dich nicht hören. Natürlich mögen sie vielleicht nicht alles und natürlich kriegen wir auch negatives Feedback. Aber die Männer, die uns regelmäßig hören, die hören uns, glaube ich, aus solchen Gründen. Mhm. Auch neulich wieder gehört von einer Kollegin, die auf einem DAV-ÜbungsleiterInnen Lehrgang war und die gesagt hat, schöne Grüße soll ich sagen vom Hans, Franz, Michael, keine Ahnung. Er hat gesagt, danke für diesen Podcast, es hilft mir, Frauen besser zu verstehen.
Oh, süß.
Ja, genau. Also so ist manchmal das Feedback von Männern, gerade bei den Themen halt, die sehr, ich meine, wir machen ja nicht nur Themen, die sehr, also die ganz klar eher der weiblichen Welt zugeordnet sind, sondern auch super allgemeine, die, glaube ich, jeder hören kann. Aber gerade bei den Themen ist das meistens dann das männliche Feedback. Aber ich weiß nicht, ich habe es ja auch in der Folge erzählt, also als ich das auf Instagram gepostet hatte damals, ja, da gab es schon die gesagt haben, wen interessiert das und behalt deinen Scheiß für dich. Aber selbst da, also ich bin echt froh, dass wir an sich eine sehr aufgeklärte, offene und wertschätzende Community haben, sowohl also auf allen Kanälen und auch egal, ob es als Einzelperson oder als Bergfreundinnenverbund ist.
Das heißt, da trügt es auch nicht, wenn man eure Kommentare mal so durchscrollt. Also ich habe dies auch als sehr wertschätzend und positiv wahrgenommen. Müsst ihr viel aussortieren? Kommt da auch viel Schrott an oder ist das ein gutes Abbild der Realität?
Nee, also wir haben jetzt relativ lange unsere Social-Kanäle selber betreut. Mhm. Also als Bergfreundinnen mittlerweile haben wir ein kleines Team. Deswegen habe ich jetzt nicht mehr so krass den Einblick und das ist schon auch gut, sage ich mal so, weil natürlich kommen auch Sachen an, die man vielleicht nicht so gut findet, gerade wenn man persönlich angesprochen wird. Aber meines Wissens, also gerade auf Instagram sortieren wir nicht viel aus. Auf manchen Plattformen geht's ja nicht. Apple Podcasts, Bewerbungen, kannst du nichts machen. Dann veröffentlichen wir ja Teile unserer Dokus auch immer auf dem ARD-Reisen YouTube-Kanal. Da habe ich mir tatsächlich abgewöhnt, die Kommentare zu lesen, weil YouTube ist an sich ein sehr männliches Umfeld. Da sind dann eben Leute, die nicht originär unserer Community entsprechen, die sich halt, ich meine, dann sind die klassischen Vorwürfe, wenn man so definieren möchte, was sind denn das für Selbstdarstellerinnen, wieso müssen die, muss eh gezeigt werden, was die machen, die können ja eh nichts, andere Leute machen viel krassere Sachen. Und sehr schnell auch immer dieses ohne Vorbereitung nach Paris fahren und so, was denn so nicht stimmt, aber klar. Da bin ich auch, kann nicht so gut mit sowas umgehen, ganz ehrlich.
Verstehe ich gut.
Auch weil du meinen Unfall schon angesprochen hast, auch da kam natürlich genau das, warum muss man eigentlich alles vermarkten, wo ich mir denke, was glaubst du, was ich Geld davon wirtschaftlich habe, dass ich das, da muss ich mich, ich auch neulich habe ich wieder nachgeschaut, was die, wie viel Zahlen, wie unsere Zahlen auf YouTube sind und habe aus Versehen in die Kommis geschaut. Ich arbeite da auch dran, weil ich finde schon auch, wenn du dich in die Öffentlichkeit begibst, dann solltest du schon auch dir Strategien angewöhnen, um damit zurechtzukommen, weil es klar, dass dich nicht jeder mögen kann. Aber in Summe, wie gesagt, finde ich, dass wir wirklich eine wertschätzende Community haben. Und das ist ja auch der Grund, weil ich sehr oft erlebt habe, dass es einfach gut ist, sehr ehrlich und sehr persönliche Dinge auch öffentlich zu sagen und man dafür selten negatives Feedback bekommt. Es ging tatsächlich, ich habe mal für ein Outdoor oder mache ich immer noch Online-Magazin, ganz kleines, geschrieben, Outville heißt das. Und da habe ich einen Text darüber geschrieben, dass ich keine Kinder will und wie das halt so ist. Und da kriege ich bis heute noch E-Mails von anderen Frauen und ich glaube, so habe ich so ein bisschen gelernt, wie schön es sein kann, eben seine Geschichte zu teilen und anderen damit irgendwas zu geben, was auch immer. Es zieht sich dann ja eh immer das, jeder das raus, was man, was er selber braucht. Und manchmal wundert es einen auch, was andere Leute sich da rausziehen können. Aber das ist natürlich, ne, ich weiß nicht, das kennst du vielleicht. Du schickst ja irgendwas auf den Äther, in den Äther, keine Ahnung, und veröffentlichst irgendwas und keine Ahnung, es hören 10.000 Leute im Monat ungefähr. Ich weiß gerade unsere aktuellen Zahlen gar nicht, ist ja auch wurscht, auf alle Fälle viele Leute. Und wenn du dich vor eine Menge in einer Konzerthalle solcher Menschen stellen würdest, dann würdest du irgendeine Reaktion bekommen. Ja. Dann würdest du vielleicht Sachen auch gar nicht sagen, die Absolut. Du einfach so ins Mikrofon sagst. Und deswegen ist es, finde ich das total, also das ist richtig schön, dieses Feedback zu bekommen. Mhm.
Ganz viel Feedback und ganz krasse Kommentare gab es für eure Sexismus-Staffel. Das ist das, was ich gerade angedeutet habe mit, du hast ein wichtiges Thema in der Sportwelt losgetreten. Das war, glaube ich, für euch auch keine einfache Staffel von der Recherche her, vor allem aber von den Ergebnissen, weil da auf einmal sehr deutlich wurde, was wir Frauen im Sport, und ich sage jetzt bewusst, auch wenn ihr natürlich als Bergfreundinnen das mit einem Fokus auf den Bergsport gemacht habt, aber ich glaube, das lässt man... lässt sich auch in anderen Sportarten noch auch wirklich sehr krass spüren. Also ich glaube im Fußball, im Badminton, im Volleyball, was es auch immer ist, im Laufsport, in der Leichtathletik sicher auch. Über Gymnastik und so will ich gar nicht erst sprechen, wo es ja noch viel körperlicher zugeht. Dann habt ihr, also ihr macht ja immer, für die, die euch noch nicht kennen, 4 Folgen. Immer ein Monat ist eine Staffel und es gibt immer die eigentliche Story, es gibt einen Talk, es gibt ein Interview dazu, eine Einordnung. Also ihr bereitet wirklich jedes Thema ganz ausführlich auf. Und ich habe die ganze Zeit Wut gehabt beim Zuhören. Ich hab mich unfassbar aufgeregt über manche Dinge, die da angekommen sind. Und habe mich dann aber auch nochmal selber hinterfragt. Da seid ihr ja auch sehr gut drin, ne? Dass ihr so wirklich Denkanstöße gibt. So, ja, okay, was denn eigentlich mit dir? Und habe mir gedacht, okay, je nachdem, mit wem ich diesen Podcast hören würde, weiß ich ganz genau, würde ich sehr unterschiedliche Reaktionen darauf kriegen. Von, ach Gott, stellt euch doch nicht so an, genau, ihr Weiber. Über, oh mein Gott, darüber habe ich nie nachgedacht, dass das sexistisch sein kann. Oder, ach du Liebezeit, sowas habe ich auch schon mal gesagt. Bis hin zu, ja kenne ich alles. Ja. Wenn du heute darauf zurückschaust, das ist ja schon ein bisschen her, dass ihr diese Staffel gemacht habt, glaubst du, es hat sich nachhaltig was geändert dadurch? Gibt es Dinge, von denen du weißt, zum Beispiel beim DAV oder durch die Berichte, die ja dann auch bei der Süddeutschen oder bei der NZZ danach gekommen sind, hat sich was verändert?
Ja, also das, also ich kann das natürlich nicht empirisch messen, ne? Oder wir wollten eigentlich immer mal ein Update machen, haben es bis heute nicht gemacht. Es hat sich schon alleine bei der deutschen Initiative Mountainbike, die ja der Auslöser oder die Story dazu war ja der Auslöser, da hat sich ja was verändert und natürlich kann ich da jetzt keinen kausalen Zusammenhang herstellen zwischen, also.
Vielleicht mache ich das einfach.
Ja, genau. Zwischen unserer Berichterstattung und was danach passiert ist und, es gab auch schon Rumors, dass es den Leuten nicht genug ist oder die Art und Weise jetzt da nicht gefällt, klar. Aber da hat sich auf alle Fälle was getan. Und wie du auch sagst, ich habe die Erfahrung gemacht, dass gerade dieses, darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht, gerade von Männern, klar, weil woher auch? Es ist einfach, sie haben einfach eine andere Erfahrungsrealität sozusagen, dass alleine das schon was bewirkt, ne? Du erzählst eine Geschichte, die deiner Realität, deiner Erfahrung entspricht und teilst die und vielleicht stößt es auch erstmal auf Ablehnung oder eben auf dieses, weil ja nicht alle Männer und so weiter und so fort. Aber in Summe ändert das ja was im Bewusstsein und in der Wahrnehmung der Menschen. Und wenn es nur das ist, dass sich ein paar Leute gedacht haben, stimmt, habe ich so auch schon erlebt oder habe ich vielleicht so schon gesagt oder ich habe eine Tochter. Also das erlebe ich auch ganz, ganz oft, dass gerade Männer, die Töchter haben, halt nochmal sensibler sind, was dieses Thema betrifft, weil sie sich halt vielleicht denken, ich möchte eigentlich, dass mein Kind nicht so behandelt wird.
Ja. Ist übrigens ein super Tipp, wenn jemand einen dummen Spruch drückt, fragen. Würdest du es auch schön finden, wenn das jemand zu deiner Tochter sagt? Da verändern sich Gesichtszüge manchmal ganz schnell. Diese ganzen persönlichen Sachen, die ihr erzählt. Es gab ja schon, diese Körperwahrnehmungsfolge, wo es wirklich auch richtig Tränen gab, die mir auch sehr nahe gegangen ist. War das irgendwann eine bewusste Entscheidung, dass ihr sagt, so, wir gehen krass ins Persönliche oder hat sich das eher so dynamisch entwickelt?
Es hat sich so dynamisch entwickelt. Mir war das, wie gesagt, also mir fällt das einfach auch nicht schwer. Ich habe von Anfang an eher immer positive Erfahrungen gemacht, sehr Persönliches zu teilen und hatte auch so ein bisschen das Bedürfnis, gewisse Themen, die mir halt persönlich wichtig sind, auch persönlich zu teilen. Und deswegen habe ich das von Anfang an in diesem Podcast so mit reingebracht. Toni hatte da, glaube ich, nicht so richtig irgendwie eine Tendenz. Und bei Anna am Anfang, die am Anfang mit dabei war, die war da eher so, sie hatte ihre Grenze. Oder jeder von uns hatte andere Grenzen. Und dann ist es total themenabhängig. Und weil du jetzt die Körperstaffel angesprochen hast, da haben wir ja im Talk Briefe, also jede einen Brief an ihren Körper geschrieben. Und das war meine Idee auch. Ich habe gesagt, das wäre doch cool, wenn wir das machen. Und das war schon, da haben wir schon drüber diskutiert, weil gerade Toni gesagt hat, ich weiß nicht, ob ich das kann. Und dann habe ich gesagt, hey, lass es uns ausprobieren. Und wenn wir dann finden, es ist zu nah oder zu, dann kann auch jeder nochmal sagen, nee, möchte ich nicht.
Okay.
Und ja, aber das Feedback darauf, das kannst du, also ne, weißt du, also ich weiß nicht, ob ich überhaupt Frauen kenne, die niemals in ihrem Leben irgendein Thema mit ihrem Körper hatten.
Ich kenn keine.
Genau, also deswegen hatten wir da natürlich unfassbar viel Feedback, die das unglaublich wertschätzend war. Und dadurch war es dann für Toni auch okay. Aber Toni sagt zum Beispiel heute noch, ich habe das neulich wieder angehört, weil ich die Bergfreundinnen vom Rundfunkrat vorgestellt habe. Ganz toll.
Ja.
Und Beispiele gesucht habe. Und ich muss immer noch heulen dabei. Und Toni sagt auch, ich kann es mir nicht anhören. Und auch wenn mich jemand darauf anspricht, muss ich das irgendwie relativ wegbügeln, weil sonst geht es mir zu nahe, aber sie ist jetzt nicht so, dass sie es bereuen würde. Oder jetzt auch bei unseren Bewegtbildsachen, ne? Wenn wir Dokus drehen, dann ist auch immer, wir drehen erstmal alles, also außer jemand sagt natürlich explizit, kannst du jetzt bitte die Kamera ausschalten, dann würden wir das auch nicht machen. Und hinterher schauen wir es uns an und sagen, passt es. Also jeder hat auch immer ein Say drin.
Ja.
Und wenn Toni sagt, ich möchte, dass ihr mir 5 geil rausstreicht, weil sonst sich die Zuschauer des BR-Fernsehens wieder beschweren, dass wir zu oft geil sagen, dann machen wir auch das.
Also nur mal für unsere Hörerinnen und Hörer, natürlich verlinken wir in den Shownotes die Folgen, über die wir hier sprechen. Ansonsten kann ich auch nur empfehlen, den Bergfreundinnen-Podcast einfach nachzuhören. Der ist ja überall zu finden und da kann man viele Monate zurückscrollen.
Ja.
Ich glaube, die krasseste, persönlichste und auch heftigste Staffel war die über deinen Unfall. Den haben wir jetzt schon mehrfach angesprochen. Ist jetzt fast genau auf den Tag, also in 3 Wochen nach Erscheinungstermin ist es genau 3 Jahre her, hast du einen schweren Mountainbike-Unfall gehabt, hast dir den Kehlkopf gebrochen in Südtirol auf einer deiner absoluten Lieblingstrails, wenn ich das richtig weiß, und hast 10 Tage im Koma gelegen, weil du intubiert werden musstest. Ja. Also der Unfall selber war gar nicht so schlimm, dass du davon ins Koma gefallen wärst, sondern es war ein künstliches Koma. Kannst du ganz kurz erzählen, was da passiert ist, was du von dieser Zeit noch weißt, von diesem Unfall und von den Tagen danach?
Ja, also an den Unfall kann ich mich komplett erinnern. Ich, wie gesagt, mein absoluter Lieblingstrail, recht einfache Stelle, aber ich war an dem Tag irgendwie nicht so richtig konzentriert und glaube, das kann ich jetzt nicht mehr so ganz rekonstruieren, aber dass ich mit dem Pedal hängen geblieben bin. Mountainbiker werden sich da vielleicht wiederfinden, wenn es ein recht schmaler Trail ist, dann muss man da ein bisschen aufpassen. Und ich bin dann irgendwas hängen geblieben und über den Lenker gegangen. Das kennen auch viele, die gerne Fahrrad fahren. Einer der unangenehmsten Stürze, würde ich mal sagen. Und ich sag von mir immer, ich bin jemand, der sehr gut stürzen kann, weil ich schon immer sturzanfällige Sportarten mache. Aber in dem Moment war ich einfach nicht so ganz da und zu langsam und hab's irgendwie nicht geschafft, diesen Sturz abzufangen und bin halt voll auf den Bauch und eben auf den Hals geflogen und hab schon gemerkt, boah, also Kinn offen, am Hals ist irgendwas ganz komisch. Das war jetzt nicht so gut. Also mir war sehr schnell klar,
da ist was passiert.
Ist was passiert, muss ich irgendwas was ändern. Dann habe ich erstmal meinen damaligen Partner angerufen, der war ein bisschen vorgefahren schon. Gesagt, du musst zurückkommen, ich bin gestürzt. Und dann habe ich die Rettung angerufen. Und die waren Gott sei Dank unfassbar auf Zack, weil die haben mich schon kaum mehr verstanden, also ich konnte nicht mehr gut sprechen. Und haben gesagt, ja, wir schicken einen Helikopter, weil Atmungswege betroffen sind. Und ja, und dann, also mir ging es eigentlich so an sich, klar, wie es einem halt geht nach so einem Sturz, man ist ein bisschen belämmert und ich wusste auch, das ist was Ärgeres. Aber ich hatte da jetzt nicht das Gefühl, okay, jetzt ersticke ich gleich. Mhm. Und ich habe schon gemerkt, dass mir Atmen schwerer fällt und so, aber es ging. Also ich bin dann noch irgendwie erst meinem Ex-Freund entgegengelaufen, dann sind wir wieder zurückgelaufen, haben so eine Lichtung gesucht, wo der Heli landen konnte. Dann kam tatsächlich zufällig auf dem Mountainbike irgendein anderer Bergwachtler auch vorbeigefahren, hat mir dann ein bisschen mein Kinn irgendwie verarztet, so grob. Weil da hatte ich halt eine Platzwunde und es hat relativ geblutet und eigentlich wollten sie dann immer, dass ich auf so einem Holzstapel sitzen bleibe, aber irgendwie geht es immer besser, wenn ich so ein bisschen hin und her laufe, wenn ich so nervös halt auch bin. Genau, dann kam der Heli, die Ärztin ist ausgestiegen mit Bergretter, hat wirklich, das ging so zack, zack. Der Heli hat uns am Anfang nicht so gut gefunden, aber als er dann da war, ging wirklich alles super schnell und ich war wirklich fast so ein bisschen irritiert, warum die so hektisch, also oder hektisch würde ich gar nicht sagen, das klingt so negativ, aber einfach so schnell sind. Und dann habe ich mich da halt reingesetzt und dann haben die mir so eine Atmungsmaske gegeben, weil ich immer gesagt habe, ich kriege keine Luft. Und dann habe ich aber gemerkt, auch mit der Maske kriege ich keine Luft. Und dann war es, das war so der Moment, wo ich mir dachte, fuck, das ist nicht gut. Weil das bist du ja auch nicht gewohnt. Ne? Du atmest ja trotzdem ein, aber das kommt nichts da an. Krass. Also selbst wenn dir jemand den Mund zuhält oder sonst was oder du versuchst die Luft an, es ist einfach ein Gefühl, das man so nicht kennt. Mhm. Also es funktioniert der Lufttransfer nicht. Und das fand ich, also dann dachte ich mir, ist die Maske, du kannst damit nichts anfangen, du kannst es überhaupt nicht interpretieren. Und das war mir dann schon unangenehm, aber ich wusste auch, es ist nicht weit nach Bozen, es ist gleich Krankenhaus. Dann bin ich ja noch ausgestiegen aus dem Heli und auf die Tür zugelaufen von dem Krankenhaus und dann weiß ich nichts mehr. Also ich habe so Träume, Halluzinationen, weiß nicht so genau, wie man es nennt, aber ab da kann ich mich dann nicht mehr erinnern und das war dann wohl, also ja, also ich bin dann halt in den Schockraum gekommen und bin dort intubiert worden. Habe mich dann im Nachhinein wundert man sich halt über so ein paar Dinge, wie alle Klamotten sind zerschnitten von mir gewesen, aber nicht die Knieschoner. Und jeder, der Mountainbike-Knieschoner schon an- und ausgezogen hat, weiß, dass das eigentlich das Schwerste so an- und ausziehen ist. Also entweder waren sie sehr, sogar, ich hatte einen Pulsgurt dran, sogar der war zerschnitten, aber die Knieschoner nicht, wie sie das runtergebracht haben, keine Ahnung. Und ja, also ich habe völlig absurde Halluzinationen. Ich habe zum Beispiel so ein Bild im Kopf, dass ich alleine auf einem großen Bett in einem komplett pinken Raum liege und ein Schlauch, also so ein Plastikschlauch da ist und ich diesen Schlauch aufesse aus Panik, dass mich irgendwie, also ich weiß nicht warum, ich weiß den Grund nicht. Und natürlich, ich meine, die haben mich intubiert. Die haben ja einen Plastikschlauch halt in den Hals gesteckt. Und die versetzen dich ja ins künstliche Koma, weil du das nicht aushältst bei Bewusstsein. Ich glaube, mir hätte es den Stecker so oder so gezogen, weil ich halt einfach keine Luft mehr bekommen habe. Aber ja, es macht so ein bisschen Sinn. Und ich hatte dann auch Probleme beim Aufwachen. Also ich hatte ein Delir. Kommt vor, wenn man zum Beispiel regelmäßig Drogen konsumiert oder so, dass man halt aus diesem Zustand des Komas nicht mehr gut aufwacht. Oder bei älteren Menschen kommt es häufiger vor. Es kann halt kann aber auch der Stress des Unfalls sein oder dieser Adrenalinpegel, dass du es ist nicht gut erforscht überhaupt. Das finde ich. Ich habe mich damit danach ja auseinandergesetzt. Weiß man über Koma ehrlicherweise gar nicht so dolle viel. Und da habe ich auch so eine Erinnerung, dass ich eben auf so einem sehr sterilen Tisch liege, also auf so einem Metalltisch. Und um mich rum stehen, ich dachte immer, es sind Asiatinnen, weil sie so unifarbene Kleider anhatten, aber die hatten halt dieses, ich habe neulich eigentlich bei Jan Böhmermann gelernt, wie es heißt, diesen Arztkittel, so ich habe es vergessen.
Diese Scrubs, ich weiß, was du meinst.
Genau, so diese OP-Bekleidung einfach, ne, die so türkis oder so grün ist, sowas hatten die halt an im Nachhinein, dachte ich mir. Und meine Eltern waren irgendwie da und ich habe mich krass gewehrt, weil ich dachte, die machen irgendwas mit mir, was ich nicht will oder was eigentlich schon, ich dachte immer, das ist doch schon gemacht worden. Und es gab halt wirklich diese Momente, wo die mich fixieren mussten, weil ich so während des Aufwachsprozesses so randaliert habe, dass, also es war hinterher, meine Handgelenke waren komplett schwarz von blauen, also von Hämatomen. Ja, also das passt auch zu dieser Halluzination sozusagen dazu irgendwie. Dann haben sie auf alle Fälle die Medikation irgendwie umgestellt und dann konnte ich relativ entspannt aufwachen und dann. Aber auch das ist noch nicht so ganz real, weil ich bild mir, also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, nicht in mir zu sein, sondern so von oben zu sehen und weiß dann nur, dass ich irgendwie Mama, Mama gesagt habe, weil ich sie halt gesehen habe, sie war halt da, aber irgendwie auch, glaube ich, draußen, ich weiß nicht so genau, und sagen konnte ich es auch nicht, also ich habe nur meine Lippen bewegt, aber sie, also war ganz gut, weil meine Mutter wusste, ich habe sie erkannt und das war bis zu dem Zeitpunkt noch nicht so klar, ist sonst alles okay, mhm. weil gerade dieses Delir hat halt sehr für Aufregung gesorgt in jede Richtung. Erstens haben sie meine Medikamente durchsucht durch irgendwie irgendwelche seltsamen, ja genau, ja, also klar, mhm. haben meine Ärzte angerufen, was mhm. ist, ob ich irgendwas regelmäßig nehme. Mhm. Dann haben sie tatsächlich, also was ich tatsächlich regelmäßig nehme, ist Zink zum Beispiel. Mhm. Das haben sie dann natürlich gefunden und dann hatte ich das halt noch so in einem Döschen, wo mhm. nichts, also nicht in einem Originaldöschen und das hat unfassbar für Aufregung gesorgt, verstehe ich auch.
Weil sie nicht wussten, was es ist.
Weil sie nicht wussten, was es ist mhm. und weil halt die medizinische, eigentlich die einzige verlässliche medizinische Erklärung dafür irgendein Entzug ist. Mhm. Also Entzugsdelir gibt es wohl mhm. relativ häufig. Und ja, und deswegen wussten sie dann, okay, ich habe sie erkannt, ich habe keine Hirnschäden scheinbar, mhm. Passt alles. Ja, und dann hat das aber echt, also bis ich so wirklich, also was da alles in mich reingelaufen ist, ich habe das danach auch mal recherchiert, welche Medikamente ich da bekommen habe. Das ist schon heftig. Also das ist richtig krass. Und auch auf der normalen Station war ich dann, ich bin dann relativ schnell von intensiv runtergekommen. Auf der normalen Station war ich auch noch, ich habe mir noch eingebildet, ich musste dann immer so husten und das hat so gereizt. Und dann dachte ich, sie checken jetzt, dass ich diesen Schlauch verschluckt habe. Und es ist schlecht. So. Und jetzt, dann war diese normale Station halt auch so ein altes, was ja eigentlich geil ist, so ein altes, im alten Trakt, in so einem alten Kliniktrakt. Und das war auch so ein bisschen spooky. Und du bist voll ans Bett gebunden, kannst dich nicht wegbewegen. Künstlich, also diese Schraube im Hals, die du nicht siehst. Ständig kommt irgendjemand, macht da irgendwas, weil da wird dann auch so, läuft halt so ein bisschen Flüssigkeit raus. Also das war schon, in dem Moment war es jetzt auch gar nicht so schlimm, weil man, das ist ja so deine Realität, in die, aber im Nachhinein denkst du ja schon, krass. Also was ich mir, also ich lag da noch auf Intensiv und habe gedacht, vor der Tür stehen meine Schwester, mein Vater, mein guter Freund Daniel aus München und reden über, also irgendein Thema, ach so, ich glaube, ob sie ewig leben wollen würden. Warum auch immer. Und dieses Gespräch war aber so, wie exakt diese drei Personen dieses Gespräch führen würden. Also ich habe in keiner Sekunde mir gedacht, das bildet sie doch jetzt nur ein. Und dann kamen sie aber nie rein und dachte ich mir so, wieso wart ihr denn gestern alle da? Und habe es dann wirklich hinterher gefragt, wieso sie eigentlich alle da waren und nicht zu mir gekommen sind. Oder ein Arzt kam rein und hat gesagt, Mensch, Frau Kessler, gestern waren Sie noch auf Alpenüberquerung und heute sowas. Keine Ahnung, ob jemals ein Arzt gesagt hat, Frau Kessler, gestern waren Sie noch auf Alpenüberquerung. Oder noch auch sehr witzig, es ist wirklich lustig. Ich habe mir auch eingebildet, dass zwei Ärztinnen sich vor der Tür auf dem Gang, da ist auch diese Station gewesen, darüber auslassen, dass eine Stelle nachbesetzt wurde, natürlich mit einem Mann.
Nein.
Und ja.
Und ich, was sagt das eigentlich alles über dein Unterbewusstsein aus?
Es könnte ja wirklich auch so sein, dass es, ne, also dass da eine Stelle mit einem Mann nach. Es wäre irgendwie mal witzig rauszufinden, was wirklich echt war und was nicht. Aber es ist schon. Und auch im, auch dann, wenn ich auf Normalstation war, ich hatte die, also ich verstehe schon, dass man diese Wirkstoffe auch aus Spaß zu sich nimmt, würde ich jetzt gerade nach dieser Erfahrung nie machen, aber man hat schon geile Ideen. Also man ist, was das Hirn, also ich habe mir Pippi Langstrumpf an die Wand projizieren können selber oder Musik oder Farben und habe Drehkonzepte in meinem Kopf geschrieben und habe mir gedacht, ich muss mir das aufschreiben, weil das hätte ich überhaupt nicht hingebracht. Also, aber es ist völlig, also irr war das, um es zusammenzufassen. Das ist das, woran ich mich erinnern kann.
Krass. Während du da Pippi Langstrumpf-Bilder gesehen hast und Halluzinationen hattest, hat sich natürlich dein Umfeld wahnsinnig Sorgen um dich gemacht. Das kann man alles ganz wundervoll in der Podcast-Staffel anhören, die ihr darüber gemacht habt. Es gibt 4 Folgen. Es gibt auch nochmal Nachbetrachtungen. Du hast danach, was ich auch ganz, ganz spannend fand, mit mehreren Frauen gesprochen für den Podcast, die auch irgendwelche krassen Erlebnisse hatten. Eine ist irgendwie 800 Meter in die Tiefe gefallen, hat es überlebt. Eine Schlaganfallpatientin war dabei. Und du führst diese Gespräche heute natürlich anders, als du es vorher getan hättest. Ich empfehle die einfach alle. Da kriegt man nämlich auch ganz viel davon mit, wie du mit diesem Unfall umgegangen bist. Das hast du vorhin so im Nebensatz gesagt, auch nach deinem Unfall gab es Leute, die quasi gesagt haben, wieso bringst du das in die Öffentlichkeit? Es gibt Filmdokus darüber, du warst wieder an der Stelle, wo es passiert ist. In der Doku über eure Radtour nach Paris, von München aus sieht man, wie du bei Kilometer 7 wieder über den Lenker gehst und sofort merkt man, es ist alles wieder da und es ist ein ganz schlimmer Trigger in dem Moment. Ich habe mich gefragt tatsächlich, wie war das für dich, diese Geschichte so in die Öffentlichkeit zu bringen? Und würdest du es heute wieder so machen?
Also ich würde es heute auf alle Fälle wieder machen, weil es für mich, also ich war mir da lange nicht sicher. Ne? Ich habe auch zum Beispiel so Sachen, wo Leute sich, glaube ich, auch gewundert haben. Mein Telefon hatte lange mein damaliger Partner und ich habe auch gesagt, ich will es eigentlich gar nicht da haben. Sie wollten es mir dann geben, damit ich halt irgendwie erreichbar bin. Aber ich dachte mir so, ich will da, also mir ist das irgendwie zu viel Input gerade. Muss erstmal klarkommen und ich war mir auch nicht sicher, ob ich das irgendwie teile oder erzähle oder sonst was, wissend, dass ich natürlich solche Dinge eigentlich schon immer geteilt habe und erzählt habe. Aber mir war schon wichtig, erstmal selber wieder zurechtzukommen einigermaßen. Und dann war es für mich einfach nur logisch irgendwie. Ne? Ich habe mir gedacht, ich bin auf eine Art, du hast ja auch gesagt, die Hälfte der Leute sagt sie, wer ist das? Nur auf eine Art, Gott sei Dank, ich möchte auf gar keinen Fall richtig dolle berühmt sein, also auf eine Art berühmt öffentliche Person. Und die Leute haben es ja mitbekommen, ich war ja weg und es wurde ja auch schon kommuniziert, dass gesundheitlich, also das ist natürlich irgendwie alles abgesprochen gewesen, was die Bergfreundinnen auch erzählen. Und dass ich, wenn ich einen Podcast für dein Leben mit den Bergen mache, das ist ja unser Subtext, dann über einen Unfall in den Bergen, wo wir dieses Thema Unfälle natürlich auch häufiger haben, Notfälle, die Staffel hatten wir kurz vorher, dass ich darüber rede, hat sich dann für mich einfach logisch angefühlt. Und das würde ich schon wieder so machen. Ich weiß nicht, ob ich es so früh wieder machen würde. Ich glaube, ich würde mir mehr Zeit lassen, weil, aber es ist so ein bisschen die Frage, wann ist der richtige Zeitpunkt, weil so ein Erlebnis ist ja nicht nach einem Jahr dann vorbei oder wieder gut. Das ist ja auch immer so, wo ich mir denke, genau das macht eben den Unterschied aus zwischen Leuten, die sowas erlebt haben und Leuten, die es nicht erlebt haben. Du kannst so empathisch sein, wie du willst. Du bist mit Leuten, die sowas erlebt haben, auf einer anderen Ebene, weil die halt nie die Frage stellen würden, und das stellen mir 100 Leute ständig, ist eigentlich jetzt alles wieder okay? Und ich verstehe, dass man diese Frage stellt, aber das ist nie mehr das Leben. Also es ist nie mehr so wie vorher. Und dieser Prozess ist auch nicht abgeschlossen, weißt du? Und ich sage immer, hey, ich habe echt Glück, weil ich habe keine posttraumatische Belastungsstörung. Mir geht's gut. Ich habe schon mehr Ängste und andere Themen als vorher. Aber im Grunde kann ich alles machen, was mir wichtig ist und fahre auch wieder Mountainbike. Auch das hätte ich am Anfang nicht unbedingt gedacht. Aber nichtsdestotrotz weiß ich nicht, vielleicht kommt ja nochmal was. Also ne, ich würde nie sagen, Ende. Also jetzt ist das abgehakt, so wie, keine Ahnung, wie eine berufliche Phase oder so. Ich weiß gar nicht, gar keinen Vergleich gerade, aber
Schicksalsschläge vergisst man nicht.
Das, genau, das ist ein Prozess, der dein ganzes Leben lang weiter beeinflusst. Und deswegen weiß ich nicht, wann der richtige Zeitpunkt wäre. Meiner war auf alle Fälle sehr früh.
Im Oktober, ne? Also im Mai ist es passiert und im Oktober kam die Staffel.
Das ist das eine. Und was ich nicht bedacht habe, ich würde auf alle Fälle mein Umfeld besser einbinden, jetzt, wenn ich es nochmal machen würde. Weil das, glaube ich, für viele immer die größte Herausforderung ist, die man im ersten Schritt nicht so sieht. Die Menschen haben sich Sorgen gemacht, ob du überlebst, ob du wieder, was ja bei mir wirklich ein Thema war, dieses Thema Stimme, kann die wieder ihren Job machen? Eben auch so, sind irgendwelche anderen Schäden da, außer dieser gebrochene Schildknorpel, war es ja ganz genau. Wie wird das alles? Und du, also es ist ja vielleicht sogar, ich sag manchmal, es ist für die Leute von außen vielleicht sogar schlimmer als für dich selber. Weiß ich jetzt nicht, ne? Ist eh blöd, irgendwie Leid nebeneinander zu stellen und zu vergleichen. Aber dass dann die Menschen in einem medialen Produkt so eins zu eins damit konfrontiert werden, wie dein Umgang damit ist für dich. Mhm. Und den vielleicht auch nicht gut finden. Mhm. Ja, das verstehe ich irgendwie. Und das hätte ich, das würde ich jetzt ab. Würde ich jetzt anders machen, glaube ich. Mhm. Ich finde gar nicht, dass mein Umfeld da unverständlich. Also mir hat nie jemand gesagt, jetzt fährst du aber kein Fahrrad mehr oder jetzt bist du aber mal ein bisschen ruhig oder sowas. Glaube ich, andere schon hören, die in ähnlichen Situationen waren oder gehört haben und mir auch von Freundinnen, die Ähnliches erlebt haben, so erzählt wurde. Es ist überhaupt nicht so, dass mir aktiv ein Unverständnis für meine grundsätzlichen Lebensentscheidungen entgegengebracht wird. So in der Detailausprägung vielleicht schon so, ja, jetzt ist aber schon wieder sehr viel oder wäre es nicht mal ein bisschen langsam so, das schon, aber so dieses, ich habe schon immer das Gefühl, dass ich eigentlich leben kann, wie ich es möchte. Mhm. Aber klar, das ist dein Umfeld und irgendwie hat man vielleicht eine gewisse oder habe ich mich, finde ich, jetzt damals zu wenig verpflichtet gefühlt oder war nicht genug sensibilisiert, die auch abzuholen. Und da gab es unterschiedliche Umgänge damit. Mhm. Mein damaliger Partner hat gesagt, naja, du, ich kenne dich, ich habe erwartet, du machst es so, wie du das machst. Mhm. Und dass es für dich passt. Und andere haben halt gesagt, boah, also ich hätte mir da irgendwie was anderes gewünscht.
Mhm. Aber es ist ja auch immer noch dein Leben. Ne? Und wenn dein Umgang natürlich damit ist, ich will wieder Mountainbiken, ich will wieder schnell und steil Skifahren. Und es gibt diesen total schönen Moment, den hast du in der Staffel auch schon in einem Interview erzählt, dass deine Mama auf deinen Kühlschranktafel irgendwie draufgeschrieben hat, du hast nur ein Leben und du irgendwie drunter geschrieben hast, ja, genau. Ja. Und diese Auslegung von, ey, jetzt musst du aber auf dieses Leben aufpassen, was aber genauso bedeuten kann wie jetzt erst recht und ich habe nur das eine und ich hole da alles raus, was geht, weil ich es genießen will, das hat mich total abgeholt, weil ich gedacht habe, ja, und diese Entscheidung muss halt jede für sich selbst treffen.
Und das hat auch für jeden eine andere Ebene, weil ne, meine Mama hat schon zwei nicht so ganz einen sehr schweren und einen nicht ganz so schweren, aber auch nicht so einfachen Fahrradunfall in Bamberg in der Stadt gehabt. Mhm. So. Trotzdem fährt sie jeden Tag in die Praxis mit dem Fahrrad mit 75 so, ne? Und das finde ich auch gut und wichtig. Und ich weiß nicht, ich glaube, kennen auch viele, meine Eltern fahren immer noch Ski und ich finde es ganz schwer, mittlerweile damit umzugehen, auch weil meine Mutter dann auch schon ein Skiunfall hatte und auch wenn du, was mittlerweile auf den Pisten teilweise abgeht und so, es fällt mir sehr schwer, da entspannt zu bleiben. Mhm. Aber ja, ist ja auch deine Entscheidung. Genau. Und ich finde gut, dass du das machst und ich würde nie sagen, jetzt hört ihr aber auf. Mhm. Und jetzt reicht's ja mal, oder? Mhm. Und es ändert sich ja schon von selber. Ne? Also ist ja jetzt nicht mehr so, dass mein Vater mit um 8:30 mit der ersten Gondel hoch und um 16:15 mit der letzten auch nochmal hochfährt, sondern halt ein bisschen kürzer und wenn dann das Wetter nicht so gut, dann auch nicht mehr so dolle. Also es ist schon jeder für sich selber verantwortlich. Mhm. Aber wenn ich natürlich erwarte oder was heißt erwarte, aber wenn Leute sich dann auch so um mich kümmern in Zeiten, in denen es halt scheiße ist und so für mich da sind und für mich einstehen, dann finde ich schon auch, dass man sie vielleicht besser einbinden muss und nicht, das war ich so ein bisschen gedankenlos, glaube ich, oder so beschäftigt mit mir selber auch logischerweise, dass ich diesen Aspekt nicht gesehen habe. Und einfach aus Rücksicht auch und auch mir selber, also da habe ich mich dann mit meiner besten Freundin, die ja in der Staffel auch zu Wort kommt, sehr gestritten im Nachgang und das ist natürlich auch was du dann in dem Moment nicht brauchst, wo du auch nicht gut mit umgehen kannst, weil du ja auch so ein bisschen denkst, also du bist dann auch nicht fair in dem Moment, weil du ja denkst, hey, was willst du denn von mir? Ich habe ja ich bin ja das Opfer sozusagen. Lass mich in Ruhe und nicht sehen kannst, wie es halt für die anderen war.
Aber da ist wirklich viel los in dem Moment bei einem selbst, denke ich.
Aber erzählen würde ich es immer wieder und eben gerade, also ich halt ab und zu so Keynotes, auch gerade zu solchen Themen eben raus aus der Komfortzone, so ein bisschen Kalenderspruch zu zitieren. Aber da kam ja zum Beispiel eine Sprachnachricht von einem, der mit dem Gleitschirm abgestürzt ist und noch an der Unfallstelle in dem Moment, in dem er wusste, dass er oder gemerkt hat, meine Beine, weiß nicht so genau, kann ich jetzt nicht bewegen, sich gedacht hat, nein gut, dann trainiere ich jetzt für die Paralympics. Mhm. Und das ist ja auch was, was ich arg bei mir selber erlebt habe. Eben dieses, ja gut, wenn ich jetzt nicht mehr reden kann, dann schreibe ich halt, ist ja gut, wir schreiben eh gerade ein Buch und schreiben, ich habe das ja alles eigentlich mal studiert, weil ich dachte, ich schreibe so gern und so gut. Und dann habe ich irgendwie nicht so viel geschrieben in meiner journalistischen Karriere. also dann schreibe ich halt und ja, dann fahre ich halt kein Mal. Also es entwickelt sich dann, aber man ich finde schon faszinierend, und ich glaube, es ist schon ein bisschen vielleicht eine Fähigkeit oder ein Mindset, dass Sportlern und Sportlerinnen ein Stück weit mehr zu eigen ist, aber dieses immer wieder aufstehen, auf die Fresse, auf gut Deutsch, sorry, fallen und halt wieder aufstehen und wieder von vorne anfangen. Und das ist schon eine Fähigkeit, die ich faszinierend finde bei uns Menschen und bei vielen von uns auf alle Fälle. Und wie gesagt, ich hatte Glück und habe nicht jetzt mit einer posttraumatischen Belastungsstörung zu kämpfen oder so, aber ich finde es, also welche Kraft wir entwickeln können, wenn es drauf ankommt, das ist schon cool und das zu teilen, weil das ist das, ich würde mich freuen, wenn das Menschen Mut macht und eben, also mir hat es tatsächlich Mut gemacht fürs eigene Leben, weil es wird nicht besser werden im Laufe des Alters. Also klar, es werden Dinge besser, aber wir werden Menschen verlieren. Die Wahrscheinlichkeit, dass man mal krank wird, dass irgendwas ist, dass es nicht mehr so gut läuft. All diese Dinge, es wird nicht leichter sozusagen. Und zu wissen, dass ich mit sowas umgehen kann, einigermaßen und klarkommen, hilft mir, mir selber zuzutrauen, mit den nächsten Herausforderungen im Leben umzugehen. Deswegen, so in Summe würde ich sagen, hat's mir nicht mehr Angst, sondern eher weniger Angst gemacht. Mhm.
Ohne da ins Detail zu gehen, passiert das ja auch gerade in deinem Leben. Also dein Partner hat einen schweren Unfall gehabt. Da ist auch nicht alles easy gerade.
Nee.
Und bevor das passiert ist, hast du in Interviews auch genau das, was du jetzt gerade gesagt hast, schon gesagt, dass du glaubst, dass sich das für solche Situationen stärkt und dir Mut gibt und Kraft gibt und zu wissen, man kommt durch Scheißsituationen irgendwie durch oder du kommst da durch.
Ja.
Da ist ja auch jeder Mensch unterschiedlich.
Ja.
Ist es jetzt auch wirklich so, hilft dir deine eigene Erfahrung dabei, mit dem Schicksal deines Freundes gerade besser klarzukommen?
Also die Frage ist tatsächlich, ob wir ein Paar wären, wären diese Unfälle nicht so Hand in Hand gegangen, sage ich mal. Oder als hätte uns, also das liegt aber eher an seinem, der in meinem nachgelagert war. Ja, also was ich vorhin schon gesagt habe, du hast mit Menschen, denen sowas passiert ist, eine andere Ebene. Du stellst ja einfach andere Fragen im Leben. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt damit anders umgehe als vorher. Das ist natürlich schwierig, sich in die Situation zu versetzen, wie wäre es andersrum. Aber klar, meine Erfahrung, die ist dann ja auch komplett anders als seine nochmal, weil bei ihm ist einfach alles sehr langwierig. Und bei mir ging es im Grunde schnell. Ne? Ich war wirklich auch fertig. Ich bin danach spazieren gegangen, 3 Kilometer, und das war das höchste der Gefühle. Und ich habe mir gedacht, Alter, ich bin tot. Ich kann jetzt 20 Stunden schlafen danach. Aber es ging alles. Ich habe mich sogar am Anfang ein bisschen gewünscht. Also da habe ich mir dann gedacht, so, was soll jetzt der Scheiß mit dem nicht sprechen können? Wie soll ich jetzt wieder sprechen lernen? Das ist was, auch so Kehlkopf, Stimme. Ich fand schon Sprecherziehung immer zum Kotzen früher, was ich ja beruflich machen musste. Und hatte da schon das Gefühl, ich kann es nicht so richtig steuern. Aber ich wusste, ich kann eine Physiotherapie. Jetzt darfst du deinen Ellenbogen bis hierher bewegen und Training und sowas kann ich halt. Und es gab schon Momente, in denen ich mir gewünscht hätte, es wäre so eine Verletzung, weil damit kann ich umgehen. Und nicht sowas, wo ich mir denke, wie funktioniert das? Wie soll ich denn jetzt meinen Kehlkopf nach oben ziehen? Kein Plan. Und das ist natürlich, bei ihm ist das ganz anders und halt eher so eine Verletzung, wie ich mir, also so eine hätte ich mir auch nicht gewünscht, aber halt eine sehr körperliche Einschränkung und sehr, sehr langwierig, also jetzt auch fast 2 Jahre und auch wahrscheinlich zu einem gewissen Grad auch bleibend und deswegen kann man das nicht gut vergleichen, aber dieses in so einer Situation sein, welche Fragen stelle ich mir da, was bedeutet mir mein Leben, bis wohin ist mein Leben lebenswert, was macht mein Leben über meine Bewegung, meinen Sport und all diese Dinge hinaus lebenswert, wie verändert sich auch, bei mir ja auch, ne, wenn die schnellste und alle Strava-Kronen am Kreuzberg haben, so auf dem Mountainbike, das ist jetzt nicht mehr so wichtig. Ich würde nicht sagen, dass es unwichtig ist, aber nicht mehr so wichtig. Und beim Andi, der wird auch nicht mehr Ironman Hawaii machen, aber er hat es halt schon gemacht. Und so ändert sich, glaube ich, der Fokus. Und wenn du gemeinsam sowas schon erlebt hast, tust du dir gemeinsam schon leichter, würde ich sagen. Und auch da, also finde ich, ich glaube, du kannst auch mehr wertschätzen oder anerkennen, was das für eine Leistung ist. Ne? Auch eben dieses, auf der einen Seite, ich habe alles verloren, was mir wichtig war und ich kann nichts von dem machen, was mir Spaß gemacht hat. Uns aber gleichzeitig zu schaffen, zu sagen, hey, ich habe ja, bis ich 18 war, Trompete gespielt, jetzt melde ich mich im Musikverein Hallstatt an und kaufe mir eine Trompete für 1.500 Euro und jetzt mache ich halt das wieder. Und dann jeden Tag eine Stunde Trompete üben und sich andere Sachen zu suchen und es so hinzukriegen, trotz allem seinen Tagesablauf, seine Struktur, eine Lebensfreude zu haben, da sitze ich dann manchmal und denke mal, krass, Hut ab, dass du das so hinkriegst. Und andere Leute sagen zu mir, hey, Hut ab, wie du das hingekriegt hast. Also ja, es verbindet uns schon sehr, glaube ich, die Tatsache, dass wir beide sowas erlebt haben.
Glaube ich sofort. Du hast vorhin kurz das Wort Angst benutzt. Und ich finde, gerade im Sport ist das eine total spannende Frage. Ich kenne das vom Bergsteigen und finde, es gibt so eine ganz dünne Gratwanderung, Wortspiel, Bergsteigen, Gratwanderung, zwischen, da sagt mir mein Instinkt oder meine Erfahrung, mach das nicht, das ist gefährlich.
Ja, ich weiß, was
und so, Fräulein, jetzt mach dir mal nicht in die Hose, du kannst das, stell dich nicht so an.
Ja.
Ich könnte mir vorstellen, dass das mit einer Geschichte wie deiner nochmal eine ganz andere Hausnummer ist.
Ja.
Wann hörst du auf deinen Bauch? Du hast ja vorhin gesagt, es war eh nicht dein bester Tag, als der Unfall passiert ist. Du hattest auch, das sagst du auch in ganz vielen von den Dokus darüber, dass du eigentlich an dem Tag genauso gut hättest sagen können, weißt du was, wir lassen das heute.
Ja.
Hat sich das bei dir verändert? Hörst du anders auf deinen Bauch als vorher? Gehst du immer noch über deine Grenze, was ja schon ein bisschen ein Kaddi-Ding ist? Und auch andere daran zu führen, mal die Grenzen zu testen?
Ich war, was schon lange ein Traum von mir war, letzten Oktober in Chile zum Skitouren gehen. Und da ist ja in Chile im Oktober quasi Frühling. Und dann geht man halt so klassische Frühlings-Skitouren an Vulkanen. Und dann ist halt im Aufstieg einfach eine glatte Eisfläche, wo du aufsteigst. Du musst immer mit Harscheisen, also mit diesen Krallen, die sich halt so in das Eis treiben, aufsteigen. Oder mit Steigeisen, Eispickel. Und sehr steile 45 Grad am Ende, ne, weil so Vulkane gehen ja so langsam flach los. Dann laufen sie immer steiler zu, bis dort oben irgendwo der Krater ist. Und also am Ende ist es einfach sehr steil. Und teilweise krasser Sturm, so, es hat Leute von uns umgeblasen am Tag vorher und so. Und dann gehst du da und ich war da teilweise so an meiner Grenze, wo ich mir dachte, keine Ahnung, ich habe einfach Angst und ich finde scheiße und eigentlich möchte ich jetzt nicht hier sein und viel schöner wäre es eigentlich, unten auf der Couch zu sitzen. Und dann, da frage ich mich schon, was ist das? Und natürlich würde es also jetzt immer wieder machen, aber das ist jedes Mal und ich weiß nicht, also ich fürchte fast langsam mittlerweile, dass es einfach, es gibt dafür keine Lösung, sondern es ist eine Einzelfallentscheidung, würde ich sagen. Jedes Mal wieder gewinne es das Bauchgefühl oder ist es jetzt das Drübergehen? Ich versuche es dann auch so. Das Problem ist ja auch, du kannst da dem ja nicht mit logischen Argumenten ankommen. Weil du weißt, also sorry, ich habe Harscheisen. Ich rutsche mit Harscheisen nicht ab. Das Harscheisen kann brechen, das kann passieren, okay. Aber das passiert jetzt auch nicht ständig. Ich stelle einen Fuß vor den anderen. Ich bin dazu in der Lage, einen Fuß auf diesen Grat vor den anderen zu stellen. Warum soll ich da jetzt links oder rechts runterfallen? Ich habe ein Seil vielleicht sogar, bin in das Seil eingebunden. Und hinterher, vor allem, das ist das nächste völlig Absurde, hinterher fährst du denselben Hang einfach mit Ski runter. Wenn sich da hinlegt, dann ist es viel schlimmer, weil dann fliegst du viel weiter ab. Also du kommst dem nicht logisch. Das ist einfach ein Gefühl. Und ich versuche mich, also ich glaube, ich bin ein Mensch, der sich grundsätzlich sehr, sehr gut spürt und da auch sehr gute Antennen hat. Und ich versuche das irgendwie für mich noch weiter zu ergründen, wann das Gefühl gut und wann es vielleicht auch ignorierbar ist. Aber ja, ich glaube, es ist immer eine Einzelfallentscheidung. Mhm. Aber ich finde das total spannend, das Thema. Ist es,
worin du richtig, richtig gut zu sein scheinst, ist das bei anderen zu sehen. Toni hat das mehrfach schon gesagt, dass sie an deiner Seite, also man muss vielleicht dazu sagen, Toni ist 10 Jahre jünger als du. Und
11.
11 sogar. Okay. Und die Jüngste sogar 20 Jahre jünger als du. Das heißt, du bist ein bisschen die Erfahrene, die am meisten erlebt hat auch, auch ganz ohne den Unfall. Und ich will nicht sagen eine Mutterrolle, weil das, also finde ich, ist das falsche Framing, aber du bist schon die, die vorangeht und du bist auch in diesem Dreierclub die anderen schon auch mal an ihre Grenzen und darüber hinaus begleitet. Ich sage nicht, bewusst nicht drängt, aber du hilfst ihnen dabei. Und Toni hat das schon mehrfach wirklich gesagt, dass sie mit dir und wegen dir Dinge gemacht hat, die sie sich alleine vielleicht gar nicht zugetraut hätte. Ist das für dich leichter, bei anderen zu sehen, was sie können und was nicht, als für dich selbst? Oder zu sehen, na, das ist jetzt gerade einfach nur kurz Nerven, das ist gar nicht schlimm. Wieso ist das so ein großer Unterschied?
Also ich glaube, körperlich kann ich, weiß ich bei mir auch ziemlich genau, was ich kann. Ne? Mhm. Also wenn es jetzt um so eine Leistungsfrage geht. Und das weiß ich bei Toni, glaube ich auch, weil ich weiß, dass Toni sehr ausdauernd ist und sehr leistungsfähig. Und weil ich bei Toni zum Beispiel auch weiß, dass die selten Angst hat. Also die kann sich halt einfach auf Situationen einlassen und vertrauen. Die Toni ist jemand, der total gut vertrauen kann. Und ich glaube, ich bin jemand, der nicht so gut vertrauen kann, zwangsläufig.
Die kontrollt sich.
Ja, genau. Ich bin halt so ein Kontrollmensch. Und daher weiß ich aber auch, also genau, deswegen fällt es mir bei Toni einfach leichter, weil ich weiß, dass da nicht, die wird nicht, es gibt ja auch Leute, die dann krass blockieren oder stehen bleiben und das geht nicht mehr vor und nicht zurück. Sowas wird mit Toni, glaube ich, nicht, wird mir nicht passieren, außer ich bringe sie völlig aus ihrer Komfortzone. Das wird mir natürlich nicht einfallen. Also ich weiß gar nicht, ob es mir bei anderen leichter fällt, es einzuschätzen. Ich glaube schon, dass ich eine gute Selbsteinschätzung habe, was meine körperliche Leistungsfähigkeit betrifft. Aber das Mentale ist halt immer so ein Ding, was man so mittel einschätzen kann vorher, bevor man. Es gibt schon Tage, wo ich weiß, wäre jetzt vielleicht nicht so gut. Aber du kannst es auch nicht immer so gut planen. Ja, also ja, weiß gar nicht, ob ich das sagen würde. Aber ich glaube schon, dass ich es gut einschätzen kann bei anderen. Und mir das auch taugt. Also mir macht das unfassbar viel Spaß. Ne? Ich mache das ja nicht nur, um anderen Menschen was Gutes zu tun und zu ermöglichen. Es gibt mir schon auch viel zu sehen, wie sich da jemand auch entwickelt und freut und stolz dann auf sich ist. Und ich meine, da hat das ja, der Toni hat gesagt, mehr bedeutet als mir teilweise, ne, da in Paris anzukommen oder ein Stück nach Bamberg durchzuradeln und so, wo ich mir denke, oh geil, schön, dass du dich so freust. Ich denke mir, ja, dann immer so ein bisschen, ja, ich bin halt jetzt nach Bamberg gefahren. Was machen wir als nächstes? Nee, das ist schon sehr schön. Macht mir viel Spaß.
Ich habe mal noch eine Frage zu dieser ganzen Bergfreundinnen-Dynamik. Also du und Toni, ihr seid ja von Anfang an dabei. Ja. Die dritte Bergfreundin ist ja schon die dritte.
Ja, genau.
Also tatsächlich erst Anna, dann Kathi, jetzt Lisa. Die habt ihr gecastet.
Ja.
Das ist, stelle ich mir total schwierig vor, eine Freundin zu casten. Ja. Und dann habt ihr ja auch gleich direkt krass zum Anfang erstmal so eine fette Mehrtagestour mit körperlich höchst anspruchsvollen Touren gemacht. Ich finde das schon eine Herausforderung. Also ich mache öfter auch so Bergtouren und Mehrtagestouren und ich habe festgestellt, es ist unfassbar wichtig, dass man sich saugut versteht, dass man sich auch mal irgendwie anranzen kann und dass man auch ein ähnliches Verhältnis zu, wie weit kann man laufen an dem Tag, wie viele Pausen braucht man, was ist ein gutes Tempo, will man viel alleine oder viel zusammenlaufen, wie stellt man sich eine Unterkunft vor. Da muss man sich schon gut verstehen, damit das eine coole Zeit ist, weil man ja auch selber irgendwie mental und körperlich an der Grenze ist. Ja, seid nicht nur zu dritt unterwegs, sondern ihr habt auch noch ein Filmteam dabei. Ich stelle mir das so schwierig vor. Wie ist denn das wirklich?
Ja. Naja, das ist lustig, ne? Weil also auch die erste Bergfreundin-Besetzung, auch mit Toni und Anna, das war ja gecastet. Also klar, ich kannte Toni, weil wir haben ja für Puls viel gearbeitet. Das junge Radio, das junge Format des Bayerischen Rundfunks. Und daher kannten wir uns. But that's it. Also, wir haben nie was zusammen gemacht. Und ist auch nicht so, dass wir das nicht erzählen würden. Ne? Mhm. Egal, wo man uns fragt, sagen wir, ja, was ist gecastet? Und alle so, ah, echt? So, Leute glauben, so wie bei so Soaps jeden Abend, dass es echt ist. Das ist irgendwie schön, weil scheinbar haben wir es gut gecastet. Genau, aber im Grunde, also natürlich sind vor allem Toni und ich mittlerweile Freundinnen. Ich würde auch sagen, Anna und ich sind Freundinnen. Wir haben jetzt nicht mehr so viel miteinander zu tun, weil das Leben sich halt auseinander entwickelt. Und auch zu Kathi sind wir freundschaftlich verbunden. Logischerweise einfach über die Zeit und die Erlebnisse, die man geteilt hat. Aber im Grunde, in erster Linie sind wir immer erst Kolleginnen. Und ist es auch, und das muss man auch sagen, in erster Linie ein Job. Mhm. Und ja, das ist schwierig und anspruchsvoll und das fliegen teilweise die Fetzen. Mhm. Also, und was da auch sehr interessant ist, ist, dass es nach Paris, wie wir mit dem Rad nach Paris gefahren sind, da sind viel mehr die Fetzen zwischen uns und dem Team geflogen. Oder was heißt die Fetzen geflogen? Das klingt jetzt so spektakulär, aber es gab mehr Missverständnisse, weil wir natürlich schon den größten Teil der Strecke einfach für uns zu dritt gefahren sind. Mhm. Und die anderen nicht teilweise 150 Kilometer gefahren sind auf dem Rad, sondern halt mit dem Auto außen rum oder mit dem Moped, also mit so einem E-Motorrad hatten wir dabei, uns begleitet haben. Und die nicht, wie jetzt zum Beispiel bei der Alpenüberquerung oder jetzt auch auf dem Balkan, mit uns mitgelaufen sind. Mhm. Also es macht unfassbar was aus, ob du dasselbe Erlebnis gerade hast. Und deswegen, also das war eine totale Erkenntnis bei diesem Paris-Trip, dass Missverständnisse dadurch entstanden sind, dass wir nicht beieinander sind und nicht dieselben, oh, jetzt ist es aber arg und viel und dann kommen wir zum Team ans Wohnmobil und sagen nur, hey, kannst du vielleicht die Wäsche aus der Campingplatz-Waschmaschine holen und die Person am Wohnmobil fühlt sich angegriffen und du denkst dir, Alter, bin ich heute 150 Kilometer gefahren oder du?
Ja, genau.
So, und solche Konflikte entstehen da. Und auch unter uns Bergfreundinnen, ne? Also ich meine, Toni und ich haben ein großes Talent darin oder... Das ist einfach so, wie ich es mir auch ehrlicherweise von vielen Freundschaften kenne oder wünsche, ist, dass man sich halt Dinge offen sagen kann und danach ist auch wieder gut. Mhm. Ich bin überhaupt ein Fan, Dinge offen anzusprechen, sofern ich selber für mich artikulieren kann. Mhm. Manchmal weiß man das ja auch nicht so, was seine eigenen oder kann es irgendwie nicht, noch nicht so formulieren, aber wenn ich meine Bedürfnisse formulieren kann, dann tue ich das gerne und danach ist es auch fein. Mhm. Ich mag das nicht, das so mit mir rumzutragen und das funktioniert mit Toni ganz hervorragend. Aber klar, ich meine, du hast ja gesagt, Lisa ist 20 Jahre jünger. Das ist eine andere Generation. Mhm. Und natürlich redest du mit jemandem, also ich will jetzt, eine 25-jährige Frau blickt auf eine andere Lebenserfahrung zurück und hat andere Dinge mit dir zu besprechen als eine 45-jährige, sage ich mal. Und damit will ich jetzt gar nicht das irgendwie kleinreden oder so, ne? Aber es ist einfach eine andere Ebene. Und ich merke, also ich ganz ehrlich, ne, ich merke schon so, wo ich mir denke, ah ja, das ist jetzt also diese Gen Z. Verstehe. Und klar, es gibt so Momente, so ganz lustig, und das ist dann schon alles ein bisschen witzig auch immer, gerade so retrospektiv. Wir laufen am Balkan entlang und so Lisa so, ah, es ist so toll. Lisa ist immer so ein bisschen schön, Lisa so ein bisschen... Er hat ja so eine kleine Hippie-Art, finde ich. Und es ist immer so, ah, so toll, wenn man einfach nur so vor sich hinläuft und das Gehirn ist komplett leer. Und dann kann ich es mir halt leider auch nicht verkneifen und sagen, ah, ist ja schön für dich, Lisa. ich arbeite gerade. Also ich weiß nicht, was du machst, aber ja, und das ist natürlich auch, also das war ja aber, glaube ich, das ist auch das, wie du ja gesagt hast, wir sind dann direkt auf diesen Trip und bei Kathi war es ja ehrlich, wir sind mit Kathi direkt nach Paris gefahren. Das ist gerade Leuten, die nicht aus dem Medienbereich kommen, die denken halt wirklich, wir wandern da jetzt ein bisschen und fertig.
Ja.
Ende. Es ist halt, und so, das hat sie auch unterschätzt. Also, sie hat richtig krass unterschätzt. Und sie war ja so ein bisschen zuständig für die Podcast-Folgen von unterwegs. Und klar, es werden die ein bisschen anders. Siehst du? So. Also, ne, das ist aber ja auch ein Prozess. Und das wird jetzt, wenn wir jetzt das nächste Mal unterwegs sind, es wird schon wieder ganz anders sein. Das ist ja auch Irrsinn, was da drin steckt. Das versteht ja eh kein, also gerade Videocontent, das versteht ja kein Mensch, was da für ein Aufwand dahinter ist.
Das unterschätzt man total.
Das kann man auch durchaus kritisch hinterfragen, finde ich.
Wobei ich schon finde, dass ihr das sehr gut hinbekommt, dass man ganz oft in euren Dokus vergisst, dass da ein Filmteam ist. Also es gibt wenige Momente, so bei Drohnenshots und so, wo man sieht, ach guck mal, das sind nicht nur die drei, da stehen noch welche an der Seite in bunten Jacken und mit riesen Rucksäcken. Ja. Und wer hat eigentlich das ganze Zeug den Berg hochgeschleppt, mit dem man diese wundervollen Bilder sieht? Und Video ist ja krass aufwendig.
Ja.
Und du machst hinterher auch noch die Filme davon. Ja. Ne? Das heißt, während du läufst, während du über die Alpen gehst, hast du wahrscheinlich schon ein Storyboard im Kopf oder denkst, oh Gott, das Bild braucht man dringend oder kann ich bei Gewitter die Drohne fliegen lassen? Was machen wir jetzt? Und was ich halt mich die ganze Zeit auch gefragt habe, ist, diese Touren, die ihr gemacht habt, egal ob mit dem Rad oder zu Fuß, sind ja auch teilweise wirklich schon richtig krass lange Strecken, wo man gerne auch, bevor das Gewitter kommt oder bevor die Wolken kommen, gerne wieder am Tagesziel sein möchte. Alles, was mit Drehen zu tun hat, dauert ja unfassbar lang. Das heißt, ihr seid ja viel länger unterwegs, als wenn ihr einfach nur durchlaufen würdet, oder?
Ja, also das auf alle Fälle. Wir sind länger unterwegs, als wenn wir einfach nur durchlaufen würden. Und wir haben einfach ein Team, das extrem fit und berggängig ist. Mhm. Und die auch als Kamerateam unfassbar gut funktionieren. Alles Männer. Ich habe eine persönliche Herausforderung von mir, ist eigentlich, das mal anders aufzustellen, aber es ist an sich schon schwierig, solche Leute zu finden, auch zu denen du sagst, da ist jetzt eine Wiese, hier legst du deine Luftmatratze hin und dann schlafen wir. So, ne? Also auch völlig unkompliziert oder den 10. Tag Trockenfutter mit dem Wasser aufgießen essen. Alles fein für die. Die sind normalerweise recht viel mit den Huberburmen und so unterwegs, haben richtig krasse Bergfilme schon gemacht. Und mit denen funktioniert das halt einfach, dass die zwei Kameras laufen haben, die Drohnen in der Luft, sich eigentlich selten gegenseitig filmen und wir einfach unser Ding machen können, ohne jetzt noch dreimal zurück und viermal wieder vor oder das mal, also sowas auch so, dass wir so explizit Dinge tun, um es zu drehen, passiert sehr, sehr selten.
Ach cool.
Wir machen unser Ding und die drehen. Weil anders geht es so nicht, ne? Und es ist uns ja wichtig, einen echten, authentischen Trip, der für andere so auch machbar und denkbar wäre, zu erzählen und auch selber an unsere Grenzen zu kommen. Bloß wenn ich jetzt nur 40 Kilometer Radl fahre am Tag, damit ich halt so viel Zeit habe, das wirklich schön zu drehen und 100 Mal hin und her zu fahren, dann bin ich halt nicht an meiner körperlichen Grenze. Dann kann ich keinen authentischen Film erzählen. Also die Herausforderung ist schon für uns ein echtes Abenteuer und eine echte Herausforderung zu erzählen. Und das trotzdem geil ausschauen zu lassen. Das ist nicht so einfach, aber das haben wir viel dem Team zu verdanken, mit dem wir unterwegs sind.
Wie geil das wirklich aussieht, kann man tatsächlich gerade richtig gut sehen. Ja. Denn soeben ist euer Film rausgekommen, die Dokuserie vom High Scardus Trail im Balkan oder auf dem Balkan. Was sagt man eigentlich richtig?
Man kann beides sagen, glaube ich.
Und dazu gibt es auch noch ein Buch. Das heißt, man kann euch wirklich auch sehr hinter die Kulissen gucken. Alle drei von euch geben sehr persönliche Einblicke. Ihr habt es schön aufgeteilt, verschiedene Kapitel von jeder von euch. Wenn du auf so einer Tour unterwegs bist und du weißt, da kommt am Ende eine Dokuserie raus, eine Podcast-Staffel und ein Buch, kannst du das überhaupt noch genießen oder ist das reine Arbeit?
Ich finde schon schwierig, es zu genießen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich beneide da auch. Also ich habe auch manchmal so Neidattacken, weil wir haben es uns so ein bisschen aufgeteilt, es hat schon jede ihre Verantwortlichkeiten, eben Anna, Kathi, Lisa sind immer Podcast verantwortlich, Toni ist immer für Social verantwortlich und ich halt immer für den Dreh, der irgendwie das größte Ding ist und das Gesamtprojekt. Und aber der Alpenüberquerung war ja kein anderer dabei. Mittlerweile habe ich immer schon noch eine Co-Autorin oder einen Regisseur dabei gehabt. Aber es ist schwer, diese Verantwortung abzugeben und auch so jetzt die Vorbereitung für unser nächstes Projekt. Ne? Ich bin da richtig tief drin, während Toni halt ihren Rucksack packt und parat steht und losläuft. Und das finde ich schon, das bewundere ich und da bin ich einfach neidisch, weil das hätte ich auch gern mal. Und auf der anderen Seite weiß ich ganz genau, dass ich es nicht könnte, weil ich das mich wahnsinnig, also als so. Bösartig könnte man meinen blauäugig, gutartig könnte man meinen unbeschwert, in so einen Trip zu starten, wie tun, das würde ich nicht hinbekommen, weil ich würde gerne vorher wissen, wie lange sind die Etappen, was passiert, wo was sind die größten Pain Points der Planung, keine Ahnung. Also ich muss einfach das ein bisschen mehr in der Hand haben, deswegen brauche ich mich eigentlich gar nicht beschweren. Aber es ist schon, also ich habe dir ja auch den Entstehungsprozess erzählt, der Bergfreundinnen, und es ist schon so, dass es immer noch mal ein bisschen mehr mein Baby ist als das der anderen. Und dass ich mich schon immer noch ein bisschen mehr verantwortlich fühle. Ich habe neulich irgendwas zu einer Studie über Mental Load in Elternschaft gehört. Und dass das ja nicht das Problem ist, dass jemand eine Aufgabe übernimmt, so kannst du bitte die Wäsche aufhängen und den Abwasch machen, sondern dass das Problem ist, dass man es immer halt erst, also dass man es nicht von Anfang an klar aufteilt, dass man Dinge erst gar nicht mal ansprechen muss.
Sondern dass man sagen muss, die Wäsche muss aufgehängt werden.
Und ich sitze so, ich weiß noch, ich sitze im Auto und höre das und denke mir so, ach so, das ist mein Problem. Weil so ein bisschen fühle ich mich manchmal auch. Ja. Also dass ich halt immer noch, und wir haben mittlerweile wirklich ein cooles Team und viele Leute, die an den unterschiedlichen Stellen für uns da sind. Aber irgendwie ist es natürlich eine Mischung aus, ich kann nicht loslassen und bin selber schuld, dass es so ist. Und teilweise natürlich rutschen Dinge dann auch mal durch oder es funktioniert nicht, weil Leute krank sind oder jemand macht es halt auch anders, als es ich machen würde. Und, und dann denkt man sich so, ja, aber habe ich es doch gewusst, ich muss es ja machen. Aber es ist auch schwierig mit mir, ich verstehe, ist auch so einer der Dinge, wo ich versuche, besser zu werden.
Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich erkenne mich da in Teilen wieder. Ja. Was passiert bei den Bergfreundinnen als nächstes und bei dir?
Ich glaube, ich weiß gar nicht, dürfen wir es? Es ist, glaube ich, krasse Premiere.
Kommt drauf an, ob ihr live wieder, so wie beim Balkan, von unterwegs bloggt, wahrscheinlich nicht.
Nee, können wir nicht. Also tatsächlich, glaube ich, erzähle ich das jetzt gerade zum allerersten Mal.
Hey.
Wir werden uns in die Kälte begeben, und zwar nach Schwedisch Lappland. Und mit Fjällski, das sind so breite Langlaufski fürs Gelände, könnte man sagen, und so einer Pulka, also so einem Schlitten, den man hinter sich herzieht, einen Weg, einen nicht existenten und vor allem im Winter eigentlich nicht begangenen Weg von Kiruna in Schweden Richtung Narvik in Norwegen gehen, sodass wir am Fjord hoffentlich rauskommen irgendwann. Es geht schon bald los und wir werden nicht live berichten, weil wir haben nämlich weder Handyempfang noch Strom unterwegs. Also es wird auch produktionell nochmal anders herausfordernd als bisher. Und vor allem finde ich es tatsächlich, was ich daran herausfordernd finde, ist, dass ich es gar nicht einschätzen kann. Weil du weißt halt nicht, also an sich ist es sportlich nicht schwierig. Es gibt also Leute, die noch nie langlaufen waren, melden sich zu solchen Reisen an und machen sowas. Wir haben jetzt so mit 15 Kilometern am Tag geplant, was auch nicht verrückt ist, sondern eigentlich mich fragt, was machen wir eigentlich den restlichen Tag? Aber es hängt halt sehr am Gelände, sehr am Schnee, ob er A überhaupt da ist oder ob es B vielleicht teilweise dann auch zu viel ist. Und die Wetterkomponente, also man muss da halt so Tage einplanen, wo man einfach gar nicht vorankommt, weil es halt einfach stürmt. Und zwar richtig arg, sodass du die Hand nicht vor den Augen siehst. Und das fällt mir super schwer, das einzuschätzen, wie wir uns da schlagen werden und ob und nach welcher Zeit wir an unserem Ziel ankommen.
Klingt nach einem krassen Abenteuer.
Ja, ich freue mich sehr. Ich hoffe, endlich Polarlichter sehen zu können.
Oh, ich wünsche es dir.
Und ein Elch würde ich gerne sehen, dann bin ich schon glücklich.
Das klingt aber machbar, für das, was ihr davor habt.
Ich glaube, für den Elch braucht man ein bisschen Glück und die haben auch wahrscheinlich auch nicht Bock, irgendwie so ein Achtergruppe mit Kamera und keine Ahnung, denken sich wahrscheinlich, was wollt ihr da? So wie die Bären auf dem Balkan.
Ja gut, aber da hatte ich eher das Gefühl, dass ihr ganz froh wart, dass ihr ihre Hinterlassenschaften gesehen habt und keine persönliche Bekanntschaft gemacht habt. Genau, also wer über die Hinterlassenschaften von Bären mehr wissen möchte, ich verweise noch mal ganz kurz auf Buch und Dokumentation. Ich würde noch ganz kurz gerne über Bamberg reden.
Ja, sehr gerne.
Deine Heimatstadt ist und jetzt wieder dein halber Wohnort, ich weiß, wie man so sagen kann. Ich habe irgendwo gelesen, dass du ein etwas ambivalentes Verhältnis zu Bamberg hattest, als du ein Kind warst. Also deine Schulzeit am Maria-Ward-Gymnasium, da gab es so für dich die Option, entweder ich werde jetzt sofort cool oder ich werde gemobbt. hast du irgendwo gesagt. Das fand ich schon sehr krass, dass du als Kind eine solche Entscheidung überhaupt schon treffen konntest. Mir war das nicht möglich. Und hast dir dann die Haare bunt gefärbt und Musik gehört, die kein anderer gehört hast, und wilde Klamotten angezogen und Skateboarden angefangen. Und dann bist du weggegangen irgendwann und jetzt bist du wieder da. Was ist Bamberg für dich? Wie ist Bamberg für dich? Ist es eine gute Stadt?
Nein, Bamberg ist eine großartige Stadt. Und es hat, glaube ich, auch weniger mit der Stadt an sich zu tun, sondern mit dem Gefühl hier so ein bisschen, also ich musste einfach raus daheim. Mhm. Und ich glaube, das hat auch nichts mit meinen sehr lieben Eltern zu tun. Aber es ist halt ein natürlicher Abnabelungsprozess. Ja. Also für mich war alle klar, mich muss irgendein Journalistikstudiengang, weil ich wollte unbedingt Journalistik machen, nehmen woanders, weil ich möchte nicht hier in Bamberg studieren, weil sonst muss ich daheim wohnen bleiben und dann kann ich mich nicht abnabeln. Mhm. Also mir ging es wirklich in erster Linie darum, weg von daheim zu kommen, weil ich das irgendwie da gebraucht habe in dem Moment. Und
Was sehr Normales ist,
finde ich nämlich auch. Und was glaube ich, so ein bisschen für mich ein Stück weit mit, natürlich dann auch mit Bamberg, weil es halt da war, verbunden ist, ist so, dass ich eben lange auf eine Art das Gefühl hatte, nicht so ganz das machen zu können, was ich gerne würde. Weil halt weit weg von den Bergen, weil halt auch die finanziellen Mittel dafür nicht so da waren. Mhm. Also ich komme jetzt also aus einer bürgerlichen Familie, würde ich mal sagen. Aber uns war nie sonderlich viel Kohle da. Ne? Mhm. Und ich hatte jetzt nie einen Scout-Schulranzen und keine Ahnung, was man damals alles gebraucht hat, um eben nicht gemobbt zu werden. Und die Levi's-Jeans und keine Ahnung, das hatte ich halt nicht. Mhm. Oder habe ich mir dann selber gekauft, wenn ich gearbeitet habe. Aber und hatte auch lang keinen Führerschein, den habe ich mir auch selbst finanziert und kein Auto und solche Dinge. Und dadurch war, ist es für mich, glaube ich, so ein bisschen verbunden mit diesem, aber wenn ich dann mal groß bin und selber Geld verdiene und weg bin, dann kann ich alles machen, was ich möchte. Mhm. Und natürlich ist es schon ein bisschen so, dass die Dinge, die mir halt privat wichtig, also hobbymäßig wichtig sind, da bin ich natürlich in München näher dran und da bin ich in der Nähe der Berge näher dran. Und deswegen war das jetzt auch so in diesem, in dieser Entscheidung so halb zurückzuziehen. Also ich glaube, ganz zurückziehen wird mir aus diesen Gründen schon ein Stück weit schwerfallen. Und ich habe schon auch zu Anni gesagt, naja, ich bin mal gespannt, ob ich dieses Gefühl der Unfreiheit und des so ein bisschen eingesperrt Seins, ob das irgendwie wieder kommt. Ich habe das auch, glaube ich, jetzt für mich erst in dem Prozess, in dem ich hierher zurückgekommen bin, erstmal so verbalisieren können, was eigentlich das Thema für mich war, warum ich auch weg wollte hier oder ja, was mich gestört hat irgendwie. Und ich tue mir heute noch schwer, gerade so jetzt, ich meine jetzt bei dem Wetter, Alter, also was gibt es eigentlich Schöneres, aber wenn es so düster und neblig ist und die ganzen Flüsse, überall Nebel und du stehst da und ich so, boah, ey. Aber dann ist nirgends gut, insofern. Und ich finde schon, die Lebensqualität, die du hier hast und auch die Möglichkeiten und auch sportlich, ne? Das ist ja nicht so, dass man alleine, wenn ich mir, ich habe neulich mich getroffen mit quasi Munich Mountain Girls in Erlangen und wenn die mir dann erzählen, wo es überall offizielle Mountainbike Trails gibt in Franken, jetzt über Bamberg hinaus und was alles so gemacht wird bei dem Thema und ich so da, dass ich mir dachte, wow, krass, okay, gut, ich habe jetzt erstmal viel zu tun, wenn ich da bin. Und alles, ne, Kulinarik, Bier, egal was. Also ich liebe, und es war schon immer so. Ne? Also es gab keinen Moment, in dem ich nicht im Zug saß und die Alpenburg gesehen habe und das scheiße fand, ne, wenn du reinfährst. Ich fand es immer gut und schön und habe die Zeit hier extrem genossen. Wie, glaube ich, jeder, denke ich mir jetzt mittlerweile, was halt los ist in der Stadt an Touristen und so. Ne? Das sind so die Hammer, Sachen, ne? Wo du denkst, abgefahren, wie sich das entwickelt hat. Aber nee, Bamberg, Premium.
Sehr gut. Ich habe eine letzte Frage.
Ja.
Und das ist deine eigene. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist. Es gibt ein altes Kurzinterview mit dir.
Ja.
Und in diesem Kurzinterview gibt es die Frage, ach, jetzt wird es sehr meta, was hätten wir dich eigentlich fragen sollen? Deine Antwort auf diese Frage ist, Kadi, bist du so stark, wie du tust? Und das frage ich dich jetzt, ergänzt durch.
Geil, von wann ist das denn?
Uralt. Ich sag ja, ich bin ein Recherchemonster. Ja, grabe mich ein.
Das stimmt.
Ich ergänze das durch die Frage, und würdest du heute anders darauf antworten als vor 3 Jahren?
Okay, das ist eine geile Meter. Danke für diese Frage. Ich versuche mich kurz zu halten.
Musst du nicht.
Ich glaube, ich tue gar nicht mehr so stark. Mhm. Und deswegen glaube ich schon, dass ich so stark oder schwach bin, wie ich tue. Also ich glaube, ich bin sehr ehrlich, was meine eigene Toughness, Toughheit, keine Ahnung, bei der eigene Kraft, all das betrifft. Ich glaube trotzdem, dass ich durch mein Auftreten, das ist mir selber ehrlicherweise oft nicht so bewusst, aber dass ich halt sehr selbstbewusst, sehr klar, sehr, was weiß ich, für andere leichter zu beschreiben, sehr, sehr stark, vielleicht auch für manche Menschen ein bisschen angsteinflößend rüberkomme und es selber nicht unbedingt so merke. Mhm. Und das natürlich, wie oft bei solchen Menschen, du dann trotzdem abends daheim sitzt und weinen musst, weil die Welt gerade so ist, wie sie ist. Und Leute sich denken, was ist denn jetzt mit ihr los? Also ne, Leute überrascht sind davon, wie sensibel oder weich oder unsicher man halt trotzdem sein kann, auch wenn man so auftritt. Das ist, glaube ich, eher das Ding. Aber ich glaube, dass ich nicht mehr das Gefühl habe, stark tun zu müssen oder stark sein zu müssen, um bestehen zu müssen. Erinnert mich jetzt kurz, haben wir kurz drüber geredet, an die Sexismusstaffel, weil da war das auch sehr Thema, eben dieses, man darf sich als Frau nicht schwach zeigen, man muss immer stark sein, und das möchte ich eigentlich nicht. Ich möchte nicht in einer Welt leben, in der nur die Starken gewinnen. Und deswegen tue ich es explizit auch nicht mehr. Also ich habe das schon lange gemacht. Also ich habe schon lange versucht, mitzuhalten, stark zu sein, durchzubeißen. Habe auch gemeint, das braucht man halt, um bestehen zu können gegen mit Männern. Und das sehe ich heute einfach ein bisschen anders. Und ich glaube gar nicht so, dass es der Unfall war, ehrlicherweise, sondern also auch mit Sicherheit, aber eher so ein Prozess des Älter- und Weißerwerdens, innerhalb dessen man halt auch vielleicht manchmal nicht aushalten mag, sondern sagt, kannst jetzt, ich möchte mich dem jetzt nicht aussetzen, egal was es jetzt ist, und ich möchte es jetzt nicht stark wegbügeln, sondern ich mag jetzt sagen, dass mir schlecht geht und ich das doof finde oder weiß nicht, kommt jetzt immer sehr auf die Situation an.
Mega, tolle Antwort. Vielen Dank, Kadi.
Sehr gerne.
Sehr spannend und danke, dass du so persönlich geworden bist.
Ja, sehr gerne. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Und für die tiefen Einblicke in dein Leben und Arbeiten. Bevor wir heute aufhören, habe ich noch ein kleines Goodie für euch. Unter allen Hörerinnen und Hörern verlosen wir 3-mal das Buch Wilde Berge des Balkan von Kadi Kestler, Toni Schlosser und Lisa Bartelmus. Wenn ihr gewinnen wollt, müsst ihr folgende Frage beantworten. Auf welche Schule in Bamberg ist Kadi Kestler gegangen? Wenn ihr die Antwort wisst, schreibt mir bis zum 25. Mai 2025 eine Mail mit der Antwort an podcast@ngo-lokalemedien.de. Für die Produktion dieser Folge sowie Fotos und Videos ist Matthias Hoch zuständig. Unsere Grafiken sind von Franziska Schäfer. Mein Name ist Andrea Pauli und ich bin für Recherche, Redaktion und Moderation verantwortlich. Alle Episoden dieses Podcasts gibt's dort, wo ihr uns jetzt gerade hört, und unter www.fränkischertag.de/podcast. Dort findet ihr auch unsere anderen Audioformate. Danke fürs Dabeisein. Wir hören uns.